Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Ich war letztens bei meinem Vater zu Besuch und meine Schwester war auch da mit ihrem 1,5-jährigen Sohn. Und da konnte ich was beobachten, was zu unserem heutigen Predigttext passt. Mein Neffe versteht schon ganz viel, eigentlich alles, so was man zu ihm sagt, und kann auch schon einzelne Worte reden. Aber trotzdem ist es so, dass wenn die Mama sagt, ja, ich gehe kurz wohin, ich gehe kurz in die Küche, bin aber gleich wieder da, komm gleich wieder, kaum ist die Mama aus dem Sichtfeld verschwunden, geht's los. Mama, Mama, und dann fließen die Tränen. Gerade in letzter Zeit war er wohl besonders anhänglich, aber kleine Kinder verstehen das noch nicht, wenn man sagt, ich bin nur kurz weg. Ich komme gleich wieder, bin gleich wieder da. Aber dieses kurz weg sein und denjenigen nicht sehen und das Vertrauen darauf, dass er dann tatsächlich gleich wiederkommt, das ist für Kinder richtig schwierig. Und genau, sie fangen an zu weinen und fühlen sich alleingelassen. Und ähnlich, so ein bisschen ähnlich ist es auch bei unserem Predigttext. Man könnte böswillig sagen, dass sich die Jünger da so ein bisschen wie kleine Kinder aufführen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es geht darum, dass jemand sagt, nämlich Jesus, er ist kurz weg und kommt dann aber gleich wieder und sie verstehen es aber nicht. Ich lese euch den Predigttext vor aus Johannes 16. Jesus sagt, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und es dauert noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Einige seiner Jünger sagten zueinander, was meint er damit, wenn er zu uns sagt, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und es dauert noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Und was bedeutet es, wenn er sagt, ich gehe zum Vater? Sie überlegten hin und her. Eine kurze Zeit, hat er gesagt. Was heißt das? Wir wissen nicht, wovon er redet. Jesus merkte, dass sie ihn gern gefragt hätten. Er sagte zu ihnen, überlegt ihr miteinander, was ich meinte, als ich sagte, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und es dauert noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Es geht euch wie der Frau, die ein Kind bekommt. Während der Geburt macht sie Schweres durch, aber wenn das Kind dann geboren ist, sind alle Schmerzen vergessen. So groß ist ihre Freude über das Kind, das sie zur Welt gebracht hat. Auch ihr seid jetzt traurig, doch ich werde wieder zu euch kommen. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr zu fragen brauchen. Soweit unser Predigtwort. Also Jesus sagt, es dauert nur noch eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und dann dauert es nochmal eine kurze Zeit und dann bin ich wieder da. So ähnlich wie bei den Eltern vorhin. Die Mama sagt oder der Papa, ich bin kurz weg, komm aber gleich wieder. Und die Jünger verstehen es aber nicht. Die Jünger fragen sich, was meint Jesus da? Von was redet er? Will er wieder kurz in die Wüste gehen? Braucht er Zeit für sich? Oder wohin geht er? Und dann kommt er wieder und wie geht es dann weiter? Wir haben keine Ahnung, wovon er redet. Und Jesus sieht es, schaut seine Jünger an und versucht es ihnen zu erklären. Aber um ehrlich zu sein, ist es echt schwierig, den Jüngern klarzumachen, dass er sterben wird und wieder auferstehen wird. Das ist ja nicht das erste Mal, dass er das so ankündigt. Jesus gibt sich zwar größte Mühe, er nimmt ein sehr anschauliches Beispiel, aber auch das ist für die Jünger herausfordernd. Jesus vergleicht die kommende Zeit mit einer Geburt. Eine Frau, die in den Wehen liegt. Während der Geburt macht sie Schweres durch. Es ist leidvoll, es ist schmerzhaft. Es ist kein Zustand, in dem man allzu lange bleiben will. Aber wenn es dann mal vollbracht ist, dann ist die Freude groß. Dann sind die Schmerzen und das Leid und die Anstrengungen vergessen, weil das, was man bekommen hat, so viel bedeutender und so viel schöner und so viel freudiger ist, als das, was man in der Zeit durchgemacht hat. Jesus sagt, auch ihr, Jünger, werdet jetzt traurig sein. Auch ihr werdet eine schwere Geburt haben. Aber ich werde wieder zu euch kommen und diese Freude kann euch niemand nehmen. Nun, wovon redet Jesus hier? Natürlich redet er hier von seinem Tod und seiner Auferstehung. Er wird von ihnen gehen, er wird sterben, sie werden ihn am Kreuz hängen sehen. Sie werden ihn begraben und sie werden traurig sein. Kurz nach unserem Predigttext sagt Jesus zu den Jüngern, wenn das alles passiert, dann werdet ihr wieder dahin zurückgehen, zu dem, was ihr vorher gemacht habt. Und tatsächlich ist es so, Petrus und Andreas zum Beispiel fangen wieder an zu fischen. Ja, irgendwie müssen sie sich ja durchbringen und sie wissen nicht, was sie anderes machen sollen. Sie sind enttäuscht worden. Aber dann tatsächlich das Wunder an Ostern. Jesus steht wieder auf. Das Grab ist leer. Das haben wir vor ein paar Wochen gefeiert. Jesus ist nicht tot geblieben. Und nicht nur das, Jesus begegnet auch den Jüngern. Erst Einzelnen, dann sogar vielen auf einmal. Seine Aussage erfüllt sich. Ja, er kommt wieder zurück zu ihnen. Er war weg, ist aber wieder gekommen. Und tatsächlich, die Freude unter den Jüngern ist unglaublich groß. Und diese Freude über die Auferstehung ist auch das, was die Jünger dazu befähigt hat, diese Botschaft so zu verkünden, dass sich das Evangelium und die Nachricht von der Auferstehung Jesu über die ganze Erde ausgebreitet haben. Mit dieser Freude über die Auferstehung und mit der Auferstehung an sich ist eine starke Hoffnung verbunden. Dieses Bild der Geburt als Warten auf etwas begegnet uns auch an einer anderen Stelle im Neuen Testament. Paulus verwendet dieses Bild nämlich im Römerbrief im 8. Kapitel. Das ist für mich, glaube ich, eines der ausdrucksstärksten Kapitel der ganzen Bibel ist. Ich lese euch den Abschnitt mal vor. Damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der zukünftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in den Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Paulus schreibt hier, dass die ganze Schöpfung, die Erde, alles in den Wehen liegt und unter ihrem jetzigen Zustand seufzt. Wenn man sich die Weltgeschichte anschaut, nicht nur die letzten Jahre oder Jahrzehnte, sondern grundsätzlich unsere Menschheitsgeschichte, dann, finde ich, sieht man dieses Seufzen der Schöpfung, dieses Warten auf Erlösung. Es ist viel Gutes passiert, aber auch so viel Schlimmes, so viel Schreckliches, so viel Leid. Und deswegen wartet die Schöpfung zusammen mit uns auf Erlösung. In dem Text ging es viel um Hoffnung. Was ist unsere Hoffnung als Christen? Was würdest du auf diese Frage antworten? Was ist unsere Hoffnung als Christen? Überleg dir mal kurz und versuch die Frage so konkret zu beantworten wie möglich. Welche Hoffnung hast du? Ich möchte dir sagen, was für mich die Hoffnung ist, die ich in der Bibel kennenlerne. Es ist die Hoffnung, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird, um sein Reich auf dieser Erde endlich zu vollenden. Die Hoffnung, dass wir nicht irgendwann als unsterbliche Seelen im Himmel sind und da ewig leben, sondern dass der Himmel, wie in der Offenbarung, auf die Erde kommt und dass Gott diese Welt, diese Erde und den jetzigen Himmel erneuert. Und es ist die Hoffnung, dass, sollte ich bis dahin gestorben sein, dass ich wieder körperlich auferstehe und einen erneuerten Körper habe. Nicht nur ein Geist bin oder eine Seele bin oder was auch immer, sondern wieder ganzheitlich Mensch, aber diesmal unvergänglich. Das ganze Kapitel 15 vom Korintherbrief handelt von dieser Vision der Auferstehung. Und wenn es euch interessiert, lest euch gerne mal durch, es lohnt sich auf jeden Fall. Das ist die Hoffnung, die ich habe, wenn ich vom Evangelium Christi lese. Von der Botschaft, dass Gottes Reich jetzt schon angebrochen ist und irgendwann vollendet sein wird. Paulus und insgesamt die ersten Apostel und Jünger mussten in ihrer Zeit sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, gerade auf diesem Themengebiet, denn anscheinend gab es viele oder manche, vielleicht gerade in Korinth, die gesagt haben, ach, leibliche Auferstehung, das gibt's doch gar nicht. Es ist die Seele oder der Geist, der in eine höhere Existenzebene aufsteigt und dadurch Unsterblichkeit erreicht. Alles, was hier ist, Erde, irdisch, das ist alles vergänglich und nichts wert. Gegen solche Aussagen mussten Paulus und Johannes sich zum Beispiel auch in ihren Briefen stellen und dagegen argumentieren und betonen deswegen die leibliche Auferstehung. Und auch in der Offenbarung finden wir ganz am Ende dieses wunderbare Bild der Hochzeit zwischen Himmel und Erde. Die beiden Sphären kommen endlich wieder zusammen, so wie es am Anfang war, wie wir es am Anfang, ganz am Anfang der Bibel lesen können. Und es gibt keinen Tempel mehr, es gibt keinen speziellen Ort mehr, wo sich Himmel und Erde überschneiden, sondern Gottes Gegenwart ist überall präsent. Wir halten also fest, als Christ haben wir die Hoffnung, dass Jesus wiederkommen wird, wir leiblich auch auferstehen und in einer erneuerten Erde und einem erneuerten Himmel leben werden, die ein und derselbe Ort sind, wo Gottes Gegenwart unter den Menschen ist. Was macht jetzt aber diese Hoffnung mit unserem Leben hier auf der Erde? Jemand hat mal gesagt, und das finde ich ein sehr passendes Zitat, Hoffnung ist eine Vision der Zukunft, die Auswirkungen auf die Gegenwart hat. Ich sage es nochmal, Hoffnung ist eine Vision der Zukunft, die Auswirkungen auf die Gegenwart hat. Welche Auswirkungen hat also diese Hoffnung auf unser Leben hier und jetzt? Die erste Auswirkung, passend zum heutigen Sonntag, Freude. Am Ende wird alles gut. Die Aussichten, die wir haben, sind sehr gut. Egal wie unsere Umstände jetzt momentan sind, wir dürfen den Blick auf das gute Ende richten. Dort, wo wir noch seufzen, wo die Schöpfung noch seufzt, so wie es Paulus in Römer beschreibt, das wird irgendwann ein Ende haben. Und wir können jetzt schon sicher sein, dass unser Gott am Ende siegt, dass es keinen Tod mehr geben wird, kein Leid mehr, keine Tränen. Ich möchte euch einen Ausschnitt aus Offenbarung 21 vorlesen, weil ich das so ausdrucksstark finde. Da schreibt der Autor, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Der Rettungsplan Gottes hat geklappt. Jesus ist auferstanden. Das ist der Ankerpunkt für die ganze Hoffnung, die da noch dranhängt. Wenn er auferstehen könnte, dann werden auch alle seine Zusagen sich erfüllen, die damit zusammenhängen. Dann werden auch wir auferstehen, dann wird auch die Erde auferstehen, erneuert werden. Das haben wir an Ostern gefeiert. Die zweite Auswirkung, eine Transformation, eine Veränderung, die schon hier beginnt. Jesu Auferstehung ist ein Wegweiser, ein Hinweisschild auf das, was kommen wird. Aber nicht nur dort können wir ein Stück der neuen Welt ergreifen, sondern auch bei uns selbst, ganz persönlich. Auch wir können einen Teil dieses neuen Lebens, das wir bekommen werden, schon im Hier und Jetzt erfahren. Jesus hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Dadurch wohnt er in uns als Hinweis, als Vorgeschmack auf die endgültige Erneuerung irgendwann. Paulus hat es als Erbe, als schon Teil des Erbes der künftigen Herrlichkeit bezeichnet. Durch seinen Heiligen Geist können wir schon einen Teil der Veränderung hin zu dem Menschen, wie es Jesus war und wie wir es einmal sein werden, erleben. Der Heilige Geist in uns kann uns schon verändern und Früchte hervorbringen, die auf diesen endgültigen Zustand hindeuten und ihn schon antizipieren, schon ein bisschen widerspiegeln. Ich kann schon im Hier und Jetzt dieses neue Menschsein einüben und mit dem Heiligen Geist Veränderung in meinem Leben erfahren. Wir können frei werden von Abhängigkeiten, von negativen Gedankenmustern, von zerstörerischem Verhalten, das Beziehungen kaputt macht. Ich kann lernen, Menschen zu lieben, gute Gedanken zu haben, gesund mit mir und mit anderen umzugehen und zu erfahren, was es heißt, wenn Jesus in meinem Leben Freiheit schafft. Und drittens, die dritte Auswirkung, ich kann im Hier und Jetzt Zeugnis über meine Hoffnung geben. Ich kann meine Hoffnung weitergeben. Ich bin überzeugt davon, dass wir Christen die beste Nachricht haben, besonders für Menschen, die keine Perspektive haben, die sich perspektivlos fühlen, die einfach in Finsternis sind. Wir dürfen Licht sein für diese Welt. Das kann auf der ganz großen Bühne sein, in Politik und Gesellschaft. Das trifft auf die meisten von uns wahrscheinlich nicht zu, weil wir einfach in den Kreisen nicht unterwegs sind. Aber wir können auch im ganz persönlichen Rahmen Hoffnung spenden und ermutigen. Nicht immer durch Worte, sondern einfach dadurch, dass wir selber auch Zuversicht ausstrahlen. Wir dürfen hoffnungsvolle Menschen sein. Welche Auswirkungen hat diese Hoffnung auf Auferstehung hier auf unser Leben im Hier und Jetzt? Erstens Freude, zweitens eine Transformation, eine Veränderung von unserem Charakter, von unserem Wesen, die schon hier beginnt, und drittens die Möglichkeit auch für andere Hoffnungsträger und Licht zu sein. Zum Abschluss möchte ich noch ein Gebet sprechen. Und als ich den Predigttext gelesen habe, wie Jesus zu seinen Jüngern sagt, noch ist er bei ihnen, dann ist er eine kurze Zeit weg, dann kommt er wieder. Da dachte ich mir, so ähnlich fühlt es sich für mich auch manchmal an. Dass Jesus manchmal da ist und dann aber wieder nicht. Und dann kommt er aber irgendwann wieder. Manchmal spüre ich ihn nicht, manchmal sehe ich ihn nicht, ich höre seine Stimme nicht. Aber irgendwann kommt er wieder, dann sehe ich wieder Auswirkungen von meinen Gebeten, höre wieder seine Stimme. Und genau wie für die Jünger ist es auch für mich schwierig, wenn Jesus mal nicht da ist, wenn ich ihn nicht höre, wenn ich darauf vertrauen muss, auch wenn ich ihn nicht sehe, dass er trotzdem irgendwann wiederkommt. Dann fange auch ich an, zu meinen alten Gewohnheiten zurückzukehren. Aber eine Sache bei uns ist ganz radikal anders als bei den Jüngern am Anfang, denn wir haben den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, wenn er in uns wohnt, ist immer da, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Auch wenn wir nicht Gottes Stimme hören, ist er trotzdem da, lebt er trotzdem in uns. Und deshalb können auch wir wissen, dass selbst wenn sich Jesus weit weg anfühlt, selbst wenn wir vielleicht anfangen, an dieser Hoffnung zu zweifeln, dürfen wir trotzdem wissen, dass er uns hört und dass wir mit ihm verbunden sind, weil sein Geist in uns wohnt. Und dafür möchte ich jetzt danken und darum bitten, dass sein Geist diese Auferstehungshoffnung in uns Früchte bringen lässt. Herr Jesus, ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist uns geschenkt hast, als Vorgeschmack auf das, was einmal kommen wird. Herr, ich danke dir für diese Verbindung, die wir haben zu dir und dass du den Weg zum Vater freigemacht hast. Herr, danke, dass zwischen uns alles in Ordnung ist. Und ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist uns schon einen Vorgeschmack gibst auf dieses Leben, das du für uns bereithältst. Herr, danke, dass du Veränderung möglich machst, dass du Umkehr möglich machst, dass du uns frei machen kannst von Abhängigkeiten, dass du uns frei machen kannst von Verhalten, das unsere Beziehungen kaputt macht und dass du uns verändern kannst hin zu dem Menschen, wie du ihn dir wünschst. Und das bete ich für jeden Einzelnen von uns heute, Herr, dass jeder berührt wird und dass du die Herzen der Menschen anrührst, dass du Veränderung schenkst, dass du gute Gedanken schenkst, dass du alle Lügen wegnimmst, dass du alle schlechten Angewohnheiten wegnimmst und dass du sie ersetzt durch gute Gewohnheiten, durch Identität in dir, dass wir erfahren, was es heißt, deine Kinder zu sein. Herr, ich danke dir für diese wunderbare Hoffnung, die wir haben. Schenk uns Mut, Hoffnungsträger in der Welt zu sein. Und schenk uns eine Freude, die uns niemand nehmen kann. Nicht die Umstände, nicht andere Menschen, sondern einfach, in der wir tief und fest verankert sind. Danke für diese gute Nachricht. In Jesu Namen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.